Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ein bisschen durch das Leben entstanden ist und in der es genau darum gehen soll, nämlich wenn das Leben irgendwie dazwischen kommt und unsere Pläne ja im Wind verschwinden und verpuffen. Ich habe bei Instagram gefragt, ob euch das auch so geht. Ich bekomme das immer wieder als Feedback von meinen Kompaktis und eben meinen Bestandskundinnen, dass es eben tolle Pläne gibt und dann passiert irgendwas im Leben und dann kriegt man das irgendwie nicht so richtig hin, die Pläne in die Tat umzusetzen und auch tatsächlich das zu machen, was man eigentlich machen wollte. Mir ging es gerade ganz genauso und das habe ich jetzt als Anlass genommen, habe da nochmal eine Umfrage gemacht bei Instagram und habe jetzt die Fragen für euch mitgebracht. Wir werden uns also angucken, wie ich priorisiere, womit ich überhaupt anfange, wie oft ich Orga-Tage ohne Termine mache und wie viel Zeit ich für verschiedene Aufgaben, zum Beispiel E-Mails, einplane. Vielleicht erstmal vorab. Was ist denn überhaupt schiefgelaufen? Letztendlich kannst du hier einmal in den eckigen Klammern einsetzen, was du möchtest. Ich erzähle dir kurz, was es bei mir war. Wir hatten im Team einige Ruckler, das heißt, meine beiden, ich sage jetzt mal, wichtigsten Teamleader, Mädels, ist halt alle wichtig, aber fürs Alltagsgeschäft wichtigsten sind tatsächlich die Linda und die Doreen, zumindest was die Sachen Kundenbetreuung betrifft. Und die Doreen hatte einen Sturz vom Pferd zwischendurch. Linda hatte private Angelegenheiten nicht so schöner Natur. Bei mir ist tatsächlich dann neben einer Zeit kindkrank und Ferienbetreuung dann auch noch ein Unfall dazu gekommen. Das heißt, ich habe mir ein Möbelstück auf den Fuß fallen lassen. Sowas ganz Unspektakuläres. Nee, war gar nicht unspektakulär. Ich habe wirklich dolle geweint. Es tat nämlich richtig weh. Ich habe mir ein Möbelstück auf den Fuß fallen lassen, als ich für unsere kleine Tochter ein Bett aufgebaut habe. Und ja, wie man halt als Reiter so ist, ja, naja, es tritt einem ja öfter mal so ein 500-600 Kilo Pferd auf den Fuß und dann kriegt man halt mal einen blauen Zehennagel und gut ist. Damit war es bei mir leider nicht getan, ja, sodass ich dann nach einer Woche, die ich gelitten habe und nur mit Schmerzmitteln irgendwie zurechtkam, nochmal zum Arzt gegangen bin. Dann hat sich ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt mit OP und allem Pipapo angeschlossen. Also war richtig ungeil. Ich will das gar nicht so weit ausführen. Letztendlich bin ich den ganzen Oktober ausgefallen, kann man so sagen. Und jetzt im November werde ich auch viele Dinge nicht tun können, wie ich sie normalerweise tue. Ich kann nach wie vor nicht Auto fahren. Ich kann nach wie vor bei weitem nicht reiten, geschweige denn eine Hunderunde gehen. Also alles ein bisschen anders, als das geplant war. So eben auch in unserem Familienleben und hier im generellen Gestalten des Alltags. Das kann bei dir vielleicht was Ähnliches sein, was dazwischen kommt. Vielleicht hast du auch irgendeinen Unfall, vielleicht ist dir doch ein Pferd auf den Fuß getreten oder du bist vielleicht krank. Ich merke, dass gerade viele wieder sich mit Corona angesteckt haben und erstmal vielleicht mit Fieber umlegen. Dann bekomme ich natürlich auch Nachrichten zu kranken Pferden, die irgendwie dann besondere Aufmerksamkeit brauchen. Kinder, jeder, der Kinder hat, weiß, dass die auch regelmäßig mal krank sind. Also irgendwie hat man die besten Vorsätze, hat die tollsten Pläne, hat vielleicht auch wichtige Aufgaben, ja, von Kundenbetreuung, Termine machen, den normalen administrativen Kram. Also wir alle haben ja irgendwie einen relativ vollen Kalender und dann passiert eben irgendwas. Und ich glaube, das ist, bevor wir uns hier mit den Fragen befassen, der erste Punkt, den wir uns mal anschauen sollten. Du darfst gerne für dich mal überlegen, ob du in deinem Leben überhaupt Platz für Eventualitäten hast. Und natürlich kann man nicht jedes Ding, jeden Ausraster des Lebens, das heißt ja nicht umsonst unvorhergesehen, man kann nicht alles planen, man kann sich nicht auf alles einstellen. Aber ich stelle halt in solchen Situationen immer wieder fest, dass ich wenig Puffer habe und dass ich, es ist schon besser geworden, ja, dass ich das aber auch bei meinen Kundinnen sehe, dass sie einfach keinen Puffer haben. Die Wochen sind von vorne bis hinten ausgeplant. Es gibt Pläne für Touren, für Termine, für private Sachen, für Einkäufe, für was nicht alles. Und irgendwie ist der Kalender rappeldicke voll bis oben hin. Und da jetzt zu sagen, es gibt irgendwelche tollen Organisationstipps, mit denen das weniger wird, wäre meiner Meinung nach total am Ziel vorbei und am Grundgedanken vorbei. Denn ich glaube, wenn wir unser Leben schon so gestalten, dass wir gar keine freie Zeit mehr haben, keine Slots für Spontanität, keine Slots eben für Eventualitäten, dann helfen uns auch die besten Priorisierungstools nichts. Also was sollst du denn noch aus deiner Zeit rausholen? Ja, der Tag hat 24 Stunden und natürlich können wir einen Teil optimieren und es gibt tolle Techniken, die man anwenden kann. Wenn aber der Grundgedanke des Hinterfragens, also das ist für mich so der Grundgedanke, ne? Dieses Hinterfragen, wie sieht denn mein Alltag aus, wie sehen meine Wochen aus, bin ich die nächsten 6 Wochen so bis unter das Dach voll, dass wenn ich jetzt eine Woche ausfalle, ich das überhaupt nicht nachholen könnte, ja, dann habe ich meiner Meinung nach schon ein Grundsatzproblem. Und das ist einer meiner ersten Tipps auch direkt, nämlich Pufferplanung. Also hab in deinem Kalender pro Woche auch wirklich Zeiten, wo nichts ist. Wenn du in der Woche keinen Raum für Puffer hast, dann wirst du auch Dinge nicht nacharbeiten können, die vielleicht aus der Vergangenheit noch nachzuarbeiten sind. Wenn du nämlich mal krank warst, wenn vielleicht eines deiner Kinder krank geworden ist, wenn ein geliebter Mensch krank geworden ist, der vielleicht deine Betreuung braucht, ja, Eltern, Großeltern, die dich vielleicht vor Ort benötigen oder. Das muss irgendwo dann in deinen Kalender passen, wenn du was nachholen möchtest. Und wenn ich mir so die Kalender meiner Kunden gucke, dann gibt es da keine Puffertage. Bei mir ist es beispielsweise der freie Mittwoch. Ich habe seit, Jahren meinen freien Mittwoch. Das heißt, der ist bei mir ausgegraut, da können sich Kunden keine Termine buchen, da ist auch kein Standardtermin bei mir irgendwie drin, sondern der ist wirklich komplett ausgegraut und frei. Und wenn ich die Möglichkeit habe, und das habe ich meistens, dann nutze ich diesen Tag auch wirklich für Freizeit. Also für vielleicht ein Frühstücksdate mit einer Freundin, für einen halben Tag im Bett mit einem guten Buch, für Haushaltssachen, wenn man hier mal nur sortieren möchte, wenn ich hier irgendwelche größeren Projekte habe, die ich machen möchte, solange die Kinder in der Kita sind. Ja, das ist das Schöne am Selbstständigsein. Ich kann mir halt einen Tag in der Woche frei gestalten. Und das mache ich auch. Damit habe ich aber gleich diesen schönen Nebeneffekt, dass ich ja pro Woche einen Tag Puffer habe. Das heißt, wenn ich mal was nacharbeiten muss, weil ich in der Woche davor vielleicht ausgefallen bin, ja, dann habe ich schon mal diesen Mittwoch, den ich im Zweifelsfall opfern könnte. Dann habe ich halt mal einen Mittwoch nicht frei oder auch in Zeiten, in denen wir ein Produkt launchen oder irgendeine intensivere Arbeitsphase ist oder vielleicht auch ja, jemand bei mir nochmal Unterstützung braucht im näheren Umfeld, habe ich diesen freien Mittwoch. Dazu habe ich auch innerhalb der einzelnen anderen Tage Puffer drin. Ich habe früher, ich komme aus dem Burnout und da bin ich nicht umsonst gelandet. Ich habe früher meine Tage von vorne bis hinten rappelvoll geplant. Und ich bin nach wie vor jemand, der gerne den Kalender blockt und Zeiten gut einplant und nutzt, aber auch hier mit genügend Puffer. Ich hatte neulich eine Einstellung in meinem Meeting-Tool falsch und habe irgendwie 5 Meetings nacheinander gehabt. Das war eine Katastrophe. Also da war wirklich kein Puffer. Die waren wirklich Meeting an Meeting an Meeting, einfach weil da die Einstellung mit dem Puffer gefehlt hat. Habe ich jetzt korrigiert, ist wieder so, dass mindestens eine Viertelstunde, bei manchen Meetingtypen auch tatsächlich eine halbe Stunde Puffer dazwischen ist. Und das kann ich dir auch nur raten, dass du innerhalb deiner Tage, innerhalb der Woche auch da Puffer drin hast. Ob das morgens, nachmittags, abends ist, wo auch immer. Diesen Puffer zu haben, ermöglicht dir einfach entweder tatsächlich dich zu erholen, was nicht heißt, dass du dann keine weiteren Erholungsphasen drin hast, also nur nicht verwechseln, Puffer heißt nicht, wenn ich dann Zeit habe, dann erhole ich mich, sondern zusätzlichen Puffer und es ermöglicht dir eben auch, da flexibel innerhalb deiner Woche Termine zu schieben, wie gesagt, Sachen aus der vorherigen Woche mit reinzunehmen oder. Dieser Puffer ist für mich tatsächlich essentiell, damit ich überhaupt nacharbeiten kann, was jetzt zum Beispiel aus dieser Zeit, wo ich hier gar nicht konnte, liegen geblieben ist. Ich habe hier mehrere Wochen, konnte ich hier nur mit dem Fuß wirklich nach oben liegen. Das heißt, mich hier vor eine Kamera zu setzen, um zum Beispiel Lektionen zu filmen, die irgendwo dran waren, das war gar nicht möglich, weil ich gar nicht so lange sitzen konnte. Und dann auch, wenn ich dann das versucht habe, solche Schmerzen hatte, ja, dass ich hier einfach auch nichts Sinnvolles von mir gegeben hätte, ehrlicherweise, ja. Das heißt, ich habe eben viele Aufgaben, die ich normalerweise im Alltag habe, nicht meistern können. Diese Pufferplanung ist mein Tipp Nummer 1 für dich. Setz das um, guck in deinen Kalender, auch wenn das für dich im ersten Moment vielleicht total unrealistisch aussieht, weil du sagst, du hast gerade gar keine Möglichkeit, irgendwo freie Zeit einzuplanen, dann solltest du dringend damit anfangen. Wenn das Leben dazwischen kommt, hast du hier eben die Möglichkeit, das Ganze, wie der Name schon sagt, abzupuffern. Und das ist wirklich, wirklich Gold wert. Wenn es dann jetzt so ist, wie jetzt bei mir, dass ich soweit wieder fit bin, ich kann noch nicht laufen und ich werde noch eine ganze Weile mit meinem Fuß zu tun haben, aber ich kann zumindest hier wieder Meetings machen, arbeiten, bin jetzt seit letzter Woche ungefähr wieder voll im Dienst. Heißt, ich kann meine Arbeit relativ normal machen. Wo setze ich da jetzt an? Ich habe über 500 ungelesene E-Mails, das muss man dazu sagen, ist mein privates und geschäftliches Postfach und da sind auch ein paar Sachen doppelt, die ich von links nach rechts schiebe, aber ich habe einen ganzen großen Haufen E-Mails, die nicht beantwortet sind, die noch nicht mal gelesen sind, die definitiv dran sind. Und das, obwohl mir mein Team ja einen Teil der E-Mails schon abnimmt, aber das sammelt sich einfach. Da ist auch ganz viel Schrabbel dazwischen, da ist auch ganz viel Werbung und Zeug. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ich habe noch Termine, die offen sind, die ich nachholen muss. Es sind Lektionen, die ich filmen muss. Und jetzt ist die Frage Nummer eins gewesen, wie priorisierst du denn überhaupt, was da kommt? Also bevor ich mit irgendwas anfange, das war ja eine andere Frage, womit fängst du an? Bevor ich mit irgendwas anfange, mache ich einen Brain Dump. Das heißt, ich kippe einmal mein Hirn aus und schreibe alles auf, was mir durch den Kopf geistert. Ich nehme mir also in meinem Notizbuch eine große Seite, schreibe das Datum drüber und dann werden die Sachen einfach ohne Sortierung ausgekippt. So wie vom Prinzip eine klassische To-Do-Liste funktioniert. Das bringe ich meinen Kompaktis unter anderem schon seit Jahren so bei und das ist eine meiner liebsten Methoden, nämlich erst alles aus dem Kopf auskippen und dann Prioritäten setzen. Dafür nutze ich unter anderem die Eisenhower-Matrix. Ich kombiniere das dann noch mit der Aufwand-Nutzen-Matrix, aber erst zum späteren Zeitpunkt. Vor allen Dingen heißt es aber erstmal eben diesen Braindump zu machen und die ganzen Sachen aus dem Kopf zu holen. Denn nur weil viel los ist, ist es nicht sinnvoll, gleich in die Aufgaben zu stürzen, sondern eben wirklich mit Bedacht erst einmal dafür zu sorgen, dass ich einen Überblick gewinne. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, wenn man denn sich erstmal diesen Puffer eingeplant hat, ne? Einen Überblick gewinnen. Denn gerade nach einer Krankheitsphase, nach einer Phase, wo wir vielleicht mehrere Tage oder sogar Wochen nicht in unserem normalen Modus arbeiten, leben, schalten und walten konnten, haben wir diesen Stress schon alleine durch diese fehlende Klarheit. Und die Klarheit bekommst du wieder, indem du dir einen Überblick verschaffst, indem du alle Aufgaben, alle offenen Tasks erstmal aufschreibst. Das mache ich, wie gesagt, mit meinem Notizbuch, indem ich erstmal runterschreibe, was mir von vornherein einfällt. Und dann gehe ich da auch gerne weiter und schaue durch mein E-Mail-Postfach. Das heißt, ich sichte das einmal grob. Ich fange noch nicht an zu beantworten, sondern ich gehe tatsächlich erstmal durch, scrolle durch die vielen ungelesenen E-Mails. Da sieht man meistens schon relativ fix, wo ist eine Kundenanfrage dabei, wo gibt es vielleicht eine Anfrage von einem potenziellen Neukunden, wo ist vielleicht was Zeitkritisches, möchte meine Steuerberaterin irgendwas oder gibt es da irgendwelche dringlichen oder wichtigen Themen, die kommen erstmal mit auf meine To-Do-Liste. Das heißt, ich beantworte nicht die E-Mails gleich, sondern ich sichte das erstmal und nehme das auch mit auf meine Liste. Wenn ich dann diese Liste mehr oder weniger vollständig habe, also wenn ich der Meinung bin, so jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, dann geht es ans Priorisieren mit der Eisenhower-Matrix. Das könnt ihr gerne nachschauen. Da geht es nach Wichtigkeit und Dringlichkeit. Und das mache ich dann relativ genau. Also ich gehe wirklich jede einzelne Position durch und überlege mir, ist es wichtig, ist es dringend? Und das mache ich vor allen Dingen eben nach einer Phase wie jetzt, ne, wenn ich wieder ins Arbeitsleben starte. Das mache ich aber auch, wenn ich generell das Gefühl der Überforderung habe oder das Gefühl habe, der Stress kocht hoch, weil so viele Sachen zu tun sind. Das ist also ein riesengroßer Tipp. Wie genau ich das anwende, welche Feinheiten ich da nutze, um wichtig und dringend zu unterscheiden, das lernst du bei uns im Kompaktprogramm. Das nächste Kompaktprogramm startet ja Anfang 2025, also im Frühling. Wahrscheinlich werden wir im März die Türen wieder öffnen und dann im April starten. Es gibt einige Optimierungen, die wir im Kompaktprogramm gemacht haben. So hat sich unter anderem die Zielgruppe etwas verändert, aber dazu später noch mehr. Wenn ich denn dann meinen Überblick gewonnen habe, dann ist ja die Frage, womit fängst du denn an? Weil man hat ja die To-Do-Liste dann unterteilt, ja, in verschiedene Kategorien. Und wenn wir uns jetzt mal die wichtig und dringend Kategorie anschauen, dann habe ich ja trotzdem mehrere Sachen, die da irgendwie drauf sind. Und womit ich anfange, variiert tatsächlich ein bisschen nach den Aufgaben. Beispiel heute. Heute hatte ich auf meiner wichtig und dringenden Liste einige To-Dos, die mir wirklich gegen den Strich gehen, die ich gar nicht gerne mache. Und hier fahre ich gerne das Eat the Frog-Prinzip, weil ich weiß, dass ich mich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag mit 178 Aufgaben beschäftigen kann, wenn ich dann eben prokrastiniere und mich davor drücke, diese für mich ekligen Aufgaben zu machen. Dazu gehörten heute ein Teil der Buchhaltung. Wir machen gerade noch einen Wechsel des Buchhaltungsprogramms und eben auch eine sehr lange E-Mail an die Steuerberatung zu schicken mit sehr konkreten Buchhaltungsfragen. Dazu musste ich mich ins Tool einarbeiten, musste mehrere Sachen parallel aufmachen, musste die Frageliste von meiner Mitarbeiterin durchgehen. Das war einfach so eine Sache, die ich wirklich nicht gerne mache, die aber eben sowohl wichtig als auch dringend ist und die mein erster Frosch des Tages sozusagen war, den ich geküsst oder gegessen habe, je nachdem, in welcher Übersetzung du das möchtest. Das ist aber ein Riesenbrocken, der mir dann vom Herzen gefallen ist. Also wirklich von den Steinen, wie sagt man, die Last von den Schultern, der Stein vom Herzen. Das loszulassen war für mich schon die totale Befreiung. Und nach dem Prinzip The One Thing, das ist ein Buch von Gary Keller, heißt der, tolles Buch, wäre das die eine einzige Sache schon gewesen, die ich für heute hätte schaffen wollen. Also damit wäre ich schon glücklich gewesen. Das heißt, egal wie viele Sachen von meiner To-Do-Liste ich jetzt noch streiche oder nicht, die für mich ekligste und wirklich, wirklich wichtige Sache heute habe ich schon geschafft. Und jetzt kann ich mir anschauen, was wäre denn meine nächste eine Sache, die ich machen müsste. Und da war noch eine eklige Sache, die mindestens genauso froschig ist, wie das mit der Buchhaltungsgeschichte, nämlich meine Post. Ich hasse Post. Ich hasse Briefe in Papierform. Ich hasse aber auch E-Mails. Aber tatsächlich, Papierform ist für mich noch schlimmer. Vor allen Dingen eben auch so private Post, weil die Business-Post haben wir schon ganz gut strukturiert. Da haben wir sehr gute Prozesse, wie das bei uns im Unternehmen läuft. Aber meine private Post und das zu sortieren und die entsprechenden To-Dos damit zu machen, ist für mich einfach so ein, ich weiß nicht, ob das so ein ADHS-Ding ist oder was, ist mein persönlicher Albtraum und tatsächlich so ein bisschen mein Endgegner. Das war auch dringlich, nicht ganz so dringlich, wie tatsächlich die E-Mail an das Steuerberater-Team zu schreiben, aber kam direkt danach in der Dringlichkeit, ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar fast wichtiger. Und das stand für mich als zweites auf der Tagesordnung. Und damit habe ich heute schon zwei Frösche geküsst, die ich abhaken kann. Das heißt, wenn ich dann auf meine To-Do-Liste schaue, versuche ich tatsächlich mit dem anzufangen, was für mich am ekelhaftesten ist, aber eben auch wirklich, wirklich wichtig. Also ich gucke, dass ich dann da nicht irgendwelche Friemelaufgaben mache, aber durch diese Priorisierung mit der Eisenhower-Matrix vorher ist das meistens schon ganz gut vorselektiert. Ist es wirklich wichtig? Ist es dringend? Ja, nein, ne? In welche Kategorie gehört das? Und damit habe ich schon eine gute Übersicht gewonnen. Wenn ich denn dann so eine Frösche geküsst habe und danach ja auch immer noch, ja, bei wem nicht, ein ganzer Haufen Aufgaben übrig ist, dann suche ich mir was Spaß macht. Also welche Aufgabe zieht gerade meine Aufmerksamkeit an sich? Welche würde mir jetzt total Freude bereiten? So habe ich jetzt nämlich nach diesem Frischeküssen mich an die Podcast-Folgen gesetzt. Ich habe heute Morgen schon in einer Story nebenbei gefragt, was so die, wie gesagt, Fragen dazu sind zum Thema, hey, wie komme ich jetzt wieder rein nach so einer Pause und wenn das Leben dazwischen kam. Ich wollte heute Podcast-Folgen aufnehmen. Ich habe noch zwei weitere, die schon in der Pipeline sind. Die hatte ich mir schon vor Tagen überlegt und schon vorbereitet. Und da hatte ich heute Bock drauf. Das heißt, nachdem ich jetzt nicht nur ein, sondern sogar zwei Frösche geküsst habe und was gemacht habe, was mir eher Energie nimmt und was ich eher ungern mache, suche ich mir dann was raus, was mir die Energie zurückgibt. Also wo ich wirklich mit einem, ich will nicht sagen kribbeln im Bauch, weil, ne, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wo ich wirklich mit Freude rangehe und wo ich schnell einen Haken vielleicht an Sachen machen kann, die mir wichtig sind, die dringend sind. Linda braucht Nachschub an Podcast-Folgen und die aber dann eben leicht von der Hand gehen. Wenn man sich dann schon gequält hat mit so einem Frosch, kann man danach auch was machen, was Spaß macht. Und so gehe ich weiter durch. Das kann ich jetzt nicht pauschal für jeden Tag und für jedes Mal, wenn ich irgendwelche Aufgaben habe, sagen. Das ist aber für mich so ein bisschen die Herangehensweise, um die Freude zu behalten, während ich hier meine Aufgaben erledige. Weil wenn ich nämlich immer nur die Frösche nehme oder immer nur die leichten Sachen, dann haben wir hier ein Ungleichgewicht in die eine oder in die andere Richtung. Und für mich hat es sich als sehr gut herausgestellt, eben da zu switchen. Gleichzeitig wende ich verschiedene Prinzipien der Produktivitätsoptimierung, Gott, ist das ein furchtbares Wort, also ich wende verschiedene Methoden an, die mir gleichzeitig noch mehr Rückenwind geben. So habe ich beispielsweise mein Setup hier am Tisch. Ich habe meinen Schreibtisch nochmal komplett neu aufgeräumt, verkabelt vor einigen könnte auch schon zwei Wochen sein. Ich habe hier meinen Schreibtisch nochmal neu verkabelt. Ich habe mich hier ausgestattet mit Kaffee und mit einem großen, sehr großen Glas Wasser. Ich habe meinen Stift und mein Notizbuch parat und habe hier einfach alles, was ich zum Arbeiten brauche, schon liegen. Das heißt, meine Hygienefaktoren, die Gegebenheiten, die ich hier brauche, um motiviert zu arbeiten, die sind da. Für die Buchhaltung habe ich mir außerdem sehr laute, sehr aggressive ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, nicht so ganz seichte Musik auf die Ohren gepackt, sodass ich mich mit der Musik so ein bisschen davon ablenken konnte, dass die Eintönigkeit der Buchhaltung mir ansonsten das Leben natürlich sehr schwer gemacht hätte. Ich habe mir also Rahmenbedingungen geschaffen, die mir ein motiviertes Arbeiten ermöglichen, auch bei Themen, die ich ungeil finde. Und damit komme ich sehr, sehr gut durch. Und so schaffe ich auch in relativ kurzer Zeit viele Aufgaben, die, wie gesagt, teilweise auch eklig sind, sodass ich mein Energielevel erhalte und nicht am Ende meines Arbeitstages, wenn jetzt dann irgendwann die Kinder nach Hause kommen, so durch bin, dass ich keine Energie mehr für den Rest des Tages habe. Ich möchte, dass mein Alltag mir Spaß macht und durch diesen Wechsel von Aufgaben, Wechsel vom Anspruchsniveau und auch Wechsel teilweise vom Arbeitsplatz tatsächlich, habe ich mir das Ganze heute etwas leichter gemacht. Ob das für dich funktioniert, wie das für dich funktioniert, das musst du für dich selber herausfinden. Auch hier noch eine Buchempfehlung. Ich bin ein totaler Fan von Ali Abdals Feel Good Productivity. Es gibt auch sowas wie die 1%-Methode. Da gibt es ganz tolle Produktivitätsbücher. Ich bin Fan von der Feel Good Productivity, also wie man produktiv ist und sich dabei und dadurch eben wohler fühlt und einfach glücklich ist in seinem Arbeiten. Jetzt kam noch die Frage, wie oft ich Orga-Tage ohne Termine mache. Diese Orga-Tage ohne Termine mache ich so lala regelmäßig. Also tatsächlich habe ich schon seit mehreren Wochen mir immer den Montag freigehalten, dass ich tatsächlich in die Woche starte, um erstmal meine Sachen hier zu sortieren. Ich mache das manchmal auch, dass ich mir so den Freitag, frühen Nachmittag freihalte. Aber ich sag mal, so mindestens einmal in der Woche habe ich so einen Tag frei ohne Termine. Und ich meine nicht den freien Mittwoch, sondern ich meine einen meiner Arbeitstage, an dem keine Termine stattfinden. Wie gesagt, aktuell ist es der Montag vor allen Dingen, dass ich mir den frei halte, um dann erstmal Orga zu machen. Dann habe ich vielleicht abends noch die Kompaktis, vielleicht auch nicht, kommt immer auf den Tag an. Aber in der Regel tatsächlich der Montag bei mir, mindestens einmal die Woche, wenn ich merke, dass ich sehr, sehr viele Orga-Sachen habe, wenn ich merke, dass ich sehr, sehr viele administrative Themen habe, die aufgearbeitet gehören, dann kann das auch mal sein, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel heute merke, da war aber noch viel, viel mehr, was ich hätte schaffen müssen, dass ich mir dann schon für die nächste Woche gleich 2 Tage blocke oder 1,5 Tage, je nachdem, wie voll mein Kalender schon ist. Also ich versuche, diesen Admin-Berg nicht zu groß werden zu lassen, weil je größer der wird, desto schwerer ist es auch wieder für mich, das Ganze anzufangen. Die ersten Schritte sind dann immer die schwierigsten. Das geht euch mit Sicherheit genauso. Und dann kam auch noch die Frage, wie viel Zeit plane ich denn für E-Mails wöchentlich ein? In der Regel zu wenig. Ich habe da tatsächlich keinen goldenen Schnitt oder keine goldene Regel, wie viel ich einplane. Das kommt halt so ein bisschen darauf an, was mein E-Mail-Postfach sagt. So wie heute, wo da einfach zum Anfang des Tages sehr, 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 sehr viele E-Mails drin waren, plane ich mir dafür eben etwas mehr Zeit ein. Wenn es dann eben wieder relativ normale Wochen sind, dann brauche ich dafür nicht allzu viel Zeit und versuche mir dann meistens um die Mittagszeit herum so eine halbe Stunde zu nehmen. Das heißt, ich nehme mir dann eine halbe Stunde, Stunde pro Tag, um nochmal meine E-Mails durchzugehen. Warum Mittagszeit? Weil ich auf keinen Fall mit E-Mails starte, weil dann ist mein Tag nämlich gleich im Arsch. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wenn ich mit E-Mails anfange, das ist halt kein... E-Mails selber sind kein wirklicher Frosch. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sagen könnte, das ist eine Aufgabe, die ist ein Frosch. Es sind vielmehr so diese eintönigen vielen, sind so eine Fleißgeschichte. Ja? Das Buchhaltungsding von heute Morgen oder auch hier die Post, das ist für mich ein wirklicher Frosch. Und E-Mails ist so eine Dauerkröte, würde ich es fast nennen. Und die wird für mich angenehmer, wenn ich sie aufteile. Das darf ich aber, wie gesagt, nicht am Morgen direkt machen, weil dann bin ich fremdbestimmt. Ich möchte ja meinen Tag starten mit den Dingen, die mir wichtig sind, die für mein Business, für unsere Entwicklung wichtig sind und die ich mir selbst einteile. Wenn ich jetzt also jeden Morgen erstmal mein E-Mail-Postfach öffnen würde, dann würde ich sehr schnell ins reaktive Arbeiten kommen. Das heißt, ich würde nur reagieren auf die Anliegen anderer und die mögen für jemand anderen wichtig sein, aber vielleicht nicht unbedingt für mich. Und um mir da eben den Puffer zu lassen, starte ich meistens mit Aufgaben selbstgewählter Natur aus meiner, entweder von meiner Liste oder die ich schon vorher eingeplant habe, wofür schon ein Blocker in meinem Kalender steht. Und dann habe ich meistens um die Mittagszeit rum einen E-Mail-Block drin. Ich bin gerade dabei, mein Kalenderblocken, also das Ausblocken meines Kalenders, noch weiter zu verfeinern. Das habe ich eine Zeit lang sehr, sehr detailliert gemacht. Das mache ich jetzt gerade nicht so detailliert, bin jetzt ja ein paar Wochen rausgefallen. Das heißt, jetzt heißt es für mich auch da wieder ein bisschen klar Schiff reinzubringen und meine Routinen, wie sie mir gut tun und wie sie mich produktiver und zufriedener machen, wieder zu reanimieren. Also gerade eben nach so einer Phase, wo das Leben dazwischen kommt, heißt es wieder zurück zu den alten funktionierenden mit 3 Ausrufezeichen Routinen zu kommen. Natürlich ist so eine Krankheitspause oder so ein Zwischenfall wie jetzt vielleicht wirklich irgendwie eine Unwetterlage oder sowas, ja. Ich weiß, dass wir eine überschwemmte Stelle oder haben. Das kann natürlich auch ein guter Zeitpunkt sein, dass du mal hinterfragst, ob es jetzt nicht dran wäre, mal Routinen zu hinterfragen und zu optimieren. Nicht immer muss man zu alten Routinen zurück, will ich damit sagen. Es ist natürlich sehr sinnvoll, zu alten Routinen zurückzukommen, die das Leben bereichern, das Arbeiten bereichern und die euch leistungsfähiger machen, die euch gut tun, die euch dabei helfen, eure Ziele zu erreichen, aber eben auch gleichzeitig dann zu hinterfragen, wo könnte ich das jetzt als Reset auch nutzen, um neue Routinen zu etablieren? Manchmal ist es ganz gut, wenn wir so ein, wie nennt man das, so ein Teufelskreis-Durchbrecher haben, also einen Kreislaufbrecher haben, um dann eben aus vielleicht nicht ganz so gesunden Routinen, nicht ganz so produktiven Routinen, Routinen, die uns nicht gut tun, rauszukommen und dann eben auf frischem Grund zu starten. Ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen dazwischen. Also wirklich alte Routinen wieder einführen, wieder aufnehmen, die gut sind, Routinen, die nicht so gut sind, vielleicht versuchen, über Bord zu werfen oder zumindest Stück für Stück abzubauen. Das ist für mich jetzt auch wieder der Moment nach eben dieser Krankheitsphase, nach diesem Ausfall, der ja nur doch etwas längerer Art war, da jetzt wirklich nochmal zu gucken, wie kann ich neu sortieren, was baue ich wieder ein in meine Routine und was nicht. Wie gesagt, der freie Mittwoch, nach wie vor Standard. Montags möglichst wenig und keine Termine zu haben, super hilfreich. Weiter priorisieren mit meinen liebsten Methoden, Eisenhower Matrix, Aufwand-Nutzen Matrix und dann starten mit dem Frosch, den man an dem Tag oder in der Woche vor sich hat, abwechselnd zu den Aufgaben, die einem Energie geben, die mir Freude machen und die mir leicht von der Hand gehen. Das ist für mich eine gute Balance und das ist so ein bisschen mein Tipp, es waren jetzt mehrere Tipps, sind so meine Tipps für dich, wie du nach unvorhergesehenen Ereignissen, Dingen wie dem Leben, was dazwischen kommt, eben wieder in dein Mojo, sagt man das so, in deine Mitte findest und ja, dann wieder Gas geben kannst, so wie es zu deinen Zielen, zu deinen Wünschen und zu deinem Business aktuell passt. Und natürlich zum Leben. Ha. Also gib mir gerne Feedback, ob das für dich hilfreich war, was genau du jetzt hier mitgenommen hast. Also was war deine Essenz? Was ist so der Tipp, der für dich gerade am meisten Aussagekraft hat, für dich gerade am stimmigsten klingt? Das ist ja für jeden immer so ein bisschen anders. Schreib mir das gerne, gib mir gerne Feedback. Ich freue mich da mal sehr drüber. Ich kriege ja sehr regelmäßig von euch E-Mails auf die Podcast-Folgen. Da freue ich mich sehr drüber. Dann nochmal die Erinnerung, wir nehmen im November unsere Aufstieghilfe offline und werden Anfang 2025 im Januar mit einem Relaunch der Aufstieghilfe auch unsere Produkte ein bisschen neu sortieren. Die Aufstieghilfe wird zukünftig nicht mehr nur für Gründerinnen und Frischselbstständige sein, sondern vor allen Dingen für die, die umsatztechnisch und von der Kundenanzahl her noch nicht auf dem grünen Zweig sind. Also wenn du deine Finanzen in Ordnung bringen möchtest, mehr verdienen möchtest, mehr Kunden haben möchtest, dann ist unsere überarbeitete Aufstieghilfe ab Januar 2025 für dich verfügbar. Ich habe dir hier unter der Podcast-Folge die Warteliste hierfür verlinkt. Du kannst dir hier einen Wartelistenbonus sichern und dann eben 2025 durchstarten mit der überarbeiteten Aufstieghilfe. Zum Start haben wir dann eine Aktion. Für die, die jetzt schon wissen, boah, ich will auf jeden Fall gründen oder ich habe gegründet, sichert euch gerne auch jetzt schon die Aufstieghilfe, legt direkt los, dann bekommt ihr die Updates im Januar automatisch mit eingespielt und könnt dann eben auch die erweiterte Variante mit nutzen, sichert euch aber eben den Preis von jetzt noch. Also das als Erinnerung von mir. Die Links findest du in den Shownotes unter dieser Folge. Ich wünsche dir frohes Schaffen und ich wünsche dir, dass du nach einer Pause, die bei dir vielleicht aus nicht selbst gewählten Gründen kam, wieder in deinen Alltag, in deine Routinen findest und ja, frischen Mutes vorangehen kannst. Also frohes Schaffen bis dahin und bis im Januar dann zur Aufstieghilfe, wo wir uns hoffentlich wiedersehen. Also bis dann!